China in einem Wort.
Ich bin Fußballfan, Tabellenführer. Ich finde, man muss Tim Cook Kredit geben, dass er einfach auch die Firma verbreitert hat, ja. Services. Aber die Apple-Fans erwarten das Unmögliche. Das geht nicht. Und ich denke auch, dass es ein Fehler war, dass Jordi Ive so viel Kompetenz hatte, als Steve starb. Wäre schwierig, Innovation zu erhalten. Mhm. Tim Cook ist ein Genie in der Skalierung. Steve war ein Genie in der Innovation.
Herzlich willkommen zum OMR Silicon Valley Update, der Podcast mit Christian Bützer, der euch von deutschen Erfolgsgeschichten aus San Francisco und dem Valley berichtet.
Er hat die Designsprache von Apple erfunden. Er hat Steve Jobs gesagt, was gut ist und was vielleicht auch nicht. Und er war einer der ersten, die erkannt haben, Design ist ja keine Dekoration, sondern ein strategisches Werkzeug. Hartmut Esslinger, Designlegende, Gründer von Frog Design und der Mann hinter dem Snow White Design Language, die Apple in den 80er Jahren zu dem gemacht hat, was es vielleicht heute ist. Und drei kleine Anekdoten muss ich vorab erzählen. Also erstmal, wie wir uns kennengelernt haben. Ich habe bei LinkedIn immer mal wieder gesehen, dass er irgendwie lustigen Content irgendwo dran geschrieben hat, also oder auch sehr, sehr guten Content gepostet hat. Und ich habe ihn dann einfach kalt eine E-Mail geschickt. Und die erste hat er nicht beantwortet, die zweite hat er, glaube ich, auch nicht beantwortet, aber auf die dritte hat er dann reagiert. Und das hat mich einfach wieder zum Nachdenken gebracht, wie großartig eigentlich InMail und LinkedIn ist und dazu auch ein bisschen stolz, weil ich durfte ja lange auch der Produktmanager selber bei LinkedIn für InMail sein. Also das als kleine Anekdote vorab. Zweitens, ich muss sagen, vor der Folge und auch während der Aufnahme war ich echt ein bisschen nervös. Also ich hatte das erste Mal so einen richtigen Profi zu Gast. Wahrscheinlich einer der erfolgreichsten Deutschen hier im Valley. Außerdem seine Firma Frog Design, das wusste ich vorher auch nicht, wurde am Ende 2018 für 2 Milliarden Dollar verkauft und nicht das Ganze aus meinem Studio hier, so wo ich mich sehr wohl fühle, sondern bei ihm zu Hause im Garten. Und da habe ich doch auch echt mal ein bisschen geschwitzt. Hoffentlich gefällt euch meine Moderation trotzdem. Und dann zuletzt noch eine kleine Story aus dem Pod. Herr Esslinger hat mich sehr nett darauf hingewiesen, wie schlecht ich denn angezogen sei mit meinem schwarzen Carhartt-T-Shirt, was ich meistens trage. So laufe ich hier immer rum. Er hat vielleicht auch so ein bisschen recht. Meine Frau sagt mir das auch schon seit Jahren. Ein bisschen mehr Farbe in meinem Leben wäre vielleicht nicht schlecht. Also habe ich mir direkt nach dem Interview erstmal ein paar neue T-Shirts gekauft. Aber ein Fun Fact habe ich dazu noch. Laut einer Freundin von mir, die selber bei Apple arbeitet, laufen 80% aller Designer bei Apple auch mit einem schwarzen T-Shirt durch die Gegend. Also so schlimm kann es dann in der Summe ja nicht sein. In dieser Folge sprechen wir über seine Zeit mit Steve Jobs, aber auch darüber, warum er eigentlich nicht zurückgeholt wurde, als Jobs 1997 zu Apple zurückkam. Wir sprechen über seine kritische Sicht über das Silicon Valley, warum er so bullish auf China ist und warum Deutschland im Design so gut in Funktion ist, aber vielleicht etwas schlecht in Emotionen. Ein Gespräch über Ego, über Innovation und die Frage, haben wir den Höhepunkt der Produktinnovation schon hinter uns? Das ist der OMR Silicon Valley Update Podcast heute in einer ganz besonderen Folge, nämlich Folge Nummer 50, ein kleines Jubiläum, nicht aus dem Studio, sondern von der Terrasse von zu Hause von Hartmut Esslinger. Auf geht's.
Moin, moin, Herr Esslinger.
Guten Morgen dir.
Ja, ich grüße Sie. Vielen Dank, dass ich hier vor Ort sein darf. Eine kleine Premiere für mich, weil ich bisher immer nur im Studio aufgenommen habe. Insofern hoffentlich klappt das hier alles draußen mit Leaf Blowing und so in der Umgebung. Wenn man so auf Ihr Leben guckt, Sie haben ja Designgeschichte im Prinzip geschrieben und gerade wenn man so auf Apple und das Silicon Valley und so weiter schaut, haben wir den Höhepunkt der Produktinnovation vielleicht schon erreicht oder geht es jetzt erst richtig los?
Ja, yes, der Höhepunkt ist fragwürdig. Also Innovation ist ein Flow. Also ich finde, die Innovationskraft der Welt insgesamt hat zugenommen. Speziell in Asien, was ja damit zu tun hat, dass die mikromechanischen Fabriken sind dort und auch die intellektuelle Power ist weltweit eigentlich ziemlich, ich finde, ist gestiegen. Hm. Auch durch Kommunikation, unsere Tools. Also ich bin da positiv.
Okay, okay. Bevor wir richtig einsteigen, habe ich so ein kleines Rapid Fire vorbereitet, um so ein paar Sachen einzuordnen und sie vielleicht auch noch besser kennenzulernen. Ja. Deswegen würde ich damit erstmal anfangen. Design in einem Wort.
Künstliche Objekte für Menschen.
Okay. Ihr wichtigster Mentor.
Also interessanterweise war das Dieter Motte von Vega, der war mein erster Kunde und hat viele meiner Fehler verziehen, die ich dann nicht nochmal gemacht habe.
Das ist immer gut, ja, wenn das passiert. Das beste Produktdesign aller Zeiten, außer Ihren eigenen natürlich.
Ist ein bisschen schwierig. Also wir haben ja die Stühle hier, die Serie 7 von Fritz Hansen, Design von Arne Jacobsen. Mhm. Einer der wenigen Stühle, auf denen man sitzen kann. Und finde ich schon bahnbrechend, weil es ergonomisch ist, mit verformtem Holz, ganz einfach so zeitlos, ja.
Ja, ja, ja. Das unterschätzte Produkt der letzten 10 Jahre?
Ja, wahrscheinlich die Nespresso-Kapseln, weil es sind einfach cool und es gibt immer Gründe dagegen, aber ich trotz allem. Wir haben auch eine Kaffeemaschine gehabt, eine Mess jeden Tag. Viel zu teuer.
Mhm.
Reparatur, $2000.
Ja.
Halbes Jahr warten.
Ja, gut, ich bin großer Fan von Siebträgermaschinen. Insofern kann ich da nicht übereinstimmen, aber ich verstehe den Ansatz.
Eigentlich schon auch, aber ja. Unterschätzt, ja.
China in einem Wort.
Bin Fußballfan. Tabellenführer.
Okay. Silicon Valley heute, Licht oder Schatten?
Ich würde sagen, eher Nebel.
Okay. Porsche oder Tesla?
Oh mein Gott. Abgelehnt.
iOS oder Android?
Beides okay.
Okay, Schwarzwald oder Kalifornien?
Ja, wir haben hier auch die Wälder oben. Also ich bin eher zu Hause mit meiner Family.
Okay.
Okay, warum nicht die Family, außer meiner Frau sind alle weg.
Mhm.
Aber ist eigentlich eher Familie.
Okay, also Heimat da, wo die Menschen sind.
Ja.
Ja, okay. Lass uns das mal alles entpacken, vor allen Dingen so ein bisschen über die Herkunft. Sie sind ja in Beuren im Schwarzwald aufgewachsen. Das ist ja jetzt nicht unbedingt so das Tech-Mekka der Welt oder das Design-Mekka vielleicht. Wann wurde so Design zur Sprache, also mit der man die Welt verändert? Das kommt ja nicht von irgendwo.
Jetzt aber Beuren ist ein Dorf, heute 90 Einwohner. Ich bin dann im Dorf daneben aufgewachsen, genauso klein. Dorfschule war gut und dann Kleinstadt Altensteig, wo man dann am Ende auch die Firma begann. Ja, Design wusste ich nicht, was es ist. Ich habe gebastelt, gezeichnet. Also ich war immer so, ja, whatever. Kreativ vielleicht, neugierig. Und nach der Schule Bundeswehr, technische Truppe, Logistik, Offizierschule viel gelernt. Das hat dann automatisch an die TH gebracht, Elektrotechnik, Ingenieurkunst. Und dann meinte mein Prof, wir haben mal Musik gemacht und gemalt. Und mein Prof meinte dann, dass ich als Ingenieur zu kompliziert sei. Und empfahl Design. Ja, und dann bin ich ein Vortrag und habe festgestellt, ja, das ist mein Beruf.
Okay, und es kam nicht von den Eltern oder irgendwie aus dem Umfeld, sondern das ist einfach durch so intrinsisch praktisch entstanden.
Nee, meine Mutter wurde ohnmächtig.
Okay, okay. Als Sie Frog Design gegründet haben, war das von Anfang an so eine Ambition, dass man gesagt hat, ich will damit global irgendwie einen Impact haben? Oder war das erstmal so ein Hobby, auch Unternehmertum zu den Zeiten in den 80er Jahren, war jetzt ja wahrscheinlich gar nicht so im Umfeld vielleicht?
Ist ja nicht einfacher. Als Student musste ich ja überleben. Durch Design hatte ich keine Zeit mehr, Musik zu machen. Also Gigs in Restaurants und so. Und brauchte einfach Geld. Und zweitens hatte ich das Gefühl, dass ich schon zu alt bin. Durch die Vorkarriere. Und dann habe ich einfach, ich musste arbeiten. Ein Designjob. Im Designbüro war damals 4,50 Mark die Stunde, also wie Straßenfeger.
Ja.
Und Italien musste $2000 bezahlen, um einen Job zu kriegen. Es gibt vor allem für Leute aus Asien damals, bei Bellini und so weiter. Und dann dachte ich, ich muss einfach anfangen. Also es war eher Überleben und auch eine unbewusste Energie, die mich da angetrieben hat. Einfach Survival war nicht so einfach, gebe ich zu. Und den Traum gab es schon immer, aber ich habe noch einmal geäußert, die Leute sagen, du spinnst ja wohl. War eher eine Hoffnung.
Mhm. Aber wie kommt man da raus? Also ich meine, ist man dann einfach aufmerksam oder sind die Leute Aufmerksamkeit oder sind die aufmerksam geworden? Sind dann irgendwelche Firmen auf sie zugekommen oder haben sie so Hard Sales gemacht und haben einfach Leute angeschrieben? Ich meine, damals gab es kein Internet und wie ging das los?
Ja, ich hatte schon ein bisschen eine technische Vorbildung und wusste schon, wie es funktioniert in der Industrie. Man hat Praktika gemacht, Unterhaltungselektronik und so weiter. Und habe dann festgestellt, dass Vega war eine ganz kleine Firma, 4,5 Millionen Mark Umsatz damals. Und so dachte ich, da haben Werner Panton was gemacht, aber Architekten haben wir Radios entworfen, die haben für Braun Fernseher auch hergestellt als Lieferant. Ich wusste, dass die einfach Hilfe brauchen, weil das war alles sehr nicht gut. Ja. Also holistisch nicht gut und nicht innovativ. Und habe mich dann als Chefdesigner beworben, als Student. Habe dann auch Interview bekommen, guten Rat, das Klappradio. Und habe dann die Ratschläge von Dieter Motte angenommen. Also Dieter Motte war der Chef und Miteigentümer.
Ja.
Und dann kam ein Anschlag in der Uni. Okay, Bundespreis gute Form, der erste Unterhaltungselektronik, eine Kategorie junge Designer, dann habe ich es eingeschickt und überraschenderweise gewonnen.
Okay.
Und das war dann schon von der PR aus.
Hatte man schon mal so einen Stempel praktisch.
Ja, und dann hat es auch geholfen, dass in Berlin bei der Verleihung, Dieter Motte hat ja auch für den Fernseher, hat Vega was bekommen, ein nettes kleines Gerät. Nicht weltbewegend. Und dann wurde ich mal empfohlen von Karl Schillers, das junge Mann, ist er eher heuern zu sehen. Okay, so ging es halt um ein paar Ecken rum mit viel Glück. Und das war dann das Entry. Gleichzeitig hatte ich auch über einen Klassenkameraden Kontakt mit CTM, Computertechnik Müller, schon mal einen Computer gemacht. Und dann kamen auch schon Preise und dann Hans Krohe und Kaltenbach und Vogt, Dental Produkte. Es ging dann sehr schnell.
Werbung. Wir haben zum ersten Mal einen richtigen Werbepartner im Podcast und der passt perfekt ins Valley. Bugpack.com. Bugpack ist ein Bug Reporting und Bug Bounty Tool, das euch hilft, professionell mit Sicherheitslücken und Feedback umzugehen und dabei ganz nebenbei eure Compliance zu retten. Denn wenn ihr euch auf SOC 2 oder ISO 27001 vorbereitet, müsst ihr nachweisen, dass externe Parteien Bugs melden können und dass ihr sie auch nachverfolgt und behebt. Wer das noch über Support, Ad oder Excel macht, riskiert so einiges. Bugpack löst das elegant. User können direkt auf eurer Website sicher Bugs melden. Das Tool erstellt automatisch einen Audit-Trail, trackt eure Reaktionszeiten und zeigt Auditoren schwarz auf weiß, dass ihr eure SLAs einhaltet. Wir haben selbst bei Learn.xyz ein Bug-Bounty-Programm mit Bugpack gestartet und darüber richtig gutes Feedback und Bugs gefunden, die wir sonst nie entdeckt hätten. Und das Beste, das Ganze kommt mit einem kleinen Mops-Maskottchen, der über eure Website wacht. Also bugpack.com, geschrieben bugpug.com, wie der Bug, also der Käfer, und der Pack, der kleine Mops, der Hund. Und mit dem Code OMR bekommt ihr den ersten Monat umsonst. Bugpack.com. Und damit zurück in den Podcast.
Und ich meine, was man so liest, da waren Sie ein Star der Designbranche in Deutschland praktisch. Wie kommt man dann auf Silicon Valley? Also war das dann schon so, ich meine, in den 80er Jahren war das ja noch nicht das Silicon Valley von heute, also, wo jeder darüber gesprochen hat.
Jetzt haben sie ja nur 12 Jahre überschlagen.
Gut. Ja, gut. Ich meine, wir können auch da noch, wenn da noch wichtige Anekdoten sind, gerne, immer her damit.
Ja, es kam dann schon noch, Vega kam, Sony, den hatte ich auch schon immer geschrieben.
Mhm.
Und Sony war natürlich schon eine gute Schule. Also Sony war im Prinzip der Breakthrough, weil das war globale Company. Sie hatten tolle Technik, aber kein Design yet. Aber darf nicht vergessen, die hatten bereits diese kleinen Kassettenrekorder. NASA hat ja einen zum Mond mitgenommen und ist auch da oben. Ich weiß nicht, ob er zurückkam. Mhm. Ich glaube, er kam zurück. Sigma im Museum. Und da war schon viel mehr drin, als was in Deutschland lief, USA. War auch nicht unbedingt fortschrittlich andererseits. Und mit Sony habe ich auch gelernt, wie man Produkte von der Fabrik her, die ganzen Lieferanten, mit denen zusammen etwas entwickeln, verschiedene Produktgruppen in Sony, die jeweils eine Fabrik war für Kassettenrekorder, für Fernsehen, für Audio und so weiter, die zu koordinieren, auch in Sony ein Designteam zu etablieren. Da waren halt ein paar Leute, die haben ein Bildchen gemalt und hat die Fabrik genommen und gemacht. Das war dann schon 8 Jahre, super Schule und natürlich auch finanziell sehr lukrativ. Wir haben also auch, wie gesagt, wir schon eine kleine Organisation bauen können, die also robust war, global agieren konnte. Alle Kommunikationsmittel hatte, wie zum Beispiel eine Endlos-Faxmaschine. Und dann wollte ich auch Computer machen. Also wir hatten ja schon mit CTM und die Datensysteme und Computerkunden. Aber das war natürlich professionell Büro. Und was ich eigentlich wollte, für alle Menschen. Und der Trend von Heimcomputer oder eher Homecomputer, Personal Computer, war ja schon bekannt, dass in Silicon Valley da Leute das zusammenschrauben, Homebrew Computer Club und so.
Ja.
Und ich sah auch Apple 1978 zum ersten Mal, haben wir einen gekauft, ausprobiert. Und dachte, Sony ist eigentlich prädestiniert, das zu tun, weil wir haben die Factory. Aber
wo war die dann in Asien irgendwo?
Nee, aber die Sony-Leute wollten das nicht.
Ja. Wo war die Fabrik?
Ja, die waren die Fabriken alle in Tokio, um Tokio rum.
Okay. Dann sind sie wahrscheinlich auch viel dann dahin geflogen und mit den Leuten dann da vor Ort gearbeitet?
Ja, mit Sony, das war schon fast jeden Monat ein Flug.
Oh, wow.
Sehr intensiv.
Ja.
War logisch, anders geht's nicht.
Klar.
Aber Sony wollte nicht, die waren Diktiermaschinen und sowas damals, aber keine. Und die meinten eigentlich keinen Markt. Ich sage, der Markt ist zu klein. Und dann hat sich halt, habe ich meinen Vertrag geändert. Und dass ich also frei war, Personal Computer zu machen. Weil vorher war Sony exklusiv alles Consumer Electronics. Und haben auch geguckt, klar war, Apple war etwas anderes als Hewlett Packard und IBM, kam dann auch rein. Das heißt, IBM hat dann bewiesen, dass es ein seriöser Markt ist. Und dann dachte ich, ja, Apple, das passt.
Ja.
Und kam dann auch über einen unserer Designerwaffen hier, kamen wir dann zum Treffen mit Steve.
Mhm.
Und so fing das dann an, ja.
Und also wie ist der auf Sie aufmerksam geworden? Durch einen Kollegen, den Sie schon hatten, der irgendwie den Kontakt einfach hergestellt hat? Nee, oder?
Chuck Hogensen war unser erster Generalmanager hier.
Mhm.
Er hat eine Party organisiert und Leute eingeladen von hier. Es gab schon ein bisschen Design, Atari und Commodore und so weiter. Aber das war halt alles sehr professionell.
Ja.
Und war auch jemand von Apple dabei und dann Rob Gemmell hieß er. Und dann haben wir gesagt, okay, guck's mal an. Ich hatte eigentlich keinen richtigen Pitch dabei. Ich war so von Japan hergekommen.
Ja.
Und okay, dann sagte ich, treffen wir Steve. Entweder 30 Sekunden oder eine halbe Stunde.
Ja.
Okay, dann hatten wir die erste Unterhaltung, ja.
Okay, und dann hat das direkt gefunkt. Gibt es da irgendwelche lustigen oder interessanten Anekdoten, die man noch nicht so nachlesen kann? Oder ja, eine?
Ich habe mir mein Buch geschrieben, kannst du nachlesen.
Ja.
Keep it simple.
Mhm.
Ist leider sehr teuer inzwischen, weil der Verleger nicht geglaubt hat, dass es so oft. In China ist ein Bestseller, aber hier ist vergriffen. Leute verlangen $2,500 dafür.
Was? Für ein Buch?
Ja.
Oh, wow.
Ja.
Okay, okay.
Ja, es ging halt darum, dass. Ja, wir haben es so verstanden. Er hatte den Ehrgeiz, das beste Design, beste Firma der Welt und wusste auch, dass er es nicht hatte, dass er was braucht.
Mhm.
Ganz einfach, denke ich. Er hat auch gemerkt, dass ich etwas hatte, was er wollte. Und ich habe auch gemerkt, ich müsste dann auch sicher, dass er eigentlich etwas hatte, was ich schon vorher ein bisschen hatte mit Sony und so weiter. Aber das war schon auch schon eine Riesenchance, ja.
Und dann gab es da diese berühmte Snow White Design-Ästhetik, ne? Und Design Language. Damals ja so ein bisschen revolutionär.
War ein bisschen komplizierter. Ja. Also die Designer haben auch Briefe gemacht. Es war also die Designer, die in Apple waren, eigentlich keine Designer. Es waren Ingenieure, so Halbingenieure, Zeichner, technische Zeichner. Und die Schulen hier damals waren auch sehr provinziell. Und die USA hatte ja mal über Raymond Loewy Industrial Design erfunden quasi. Mhm. Hatte dann auch mit Ilya Noyce bei IBM und Henry Dreyfuss Leute, die wirklich Einfluss hatten in der Industrie. Aber dann wurde der Designer in die Firmen genommen, Architektenfliege und sehr schön brav. Und da kam dann nichts mehr raus. Das war eigentlich alles ein Brei. Dazu kam die amerikanische Unsitte, Firmen in Divisions aufzuteilen, damit sie angeblich leichter zu managen sind, aber auch leichter zu kontrollieren. Das heißt, eine Gesamtstrategie in einem Unternehmen geht nur, wenn alle zusammen im Team spielen. Und das war eben nicht so. Das heißt, ich brachte auch eine neue Organisationsform vom Design mit, die vom Rest von Apple verweigert wurde, weil sie hatten ja Divisions für Apple II, Steve Wozniak, dann war es bereits die Apple III Division, die war wieder weg, ein Flop, die Lisa Division war neu, war aber auch zu teuer, die Macintosh-Gruppe von Steve, dazu Printer, Accessories, Keyboard, also es war einfach ein Sammelsurium.
Ja.
Und das Unternehmen war ja nicht so groß zu der Zeit. Das war schon public, viele Millionäre und so weiter, aber es war auch eine Krise, weil sie einfach zwei Flops in Reihe geliefert hatten. Und die Designer wollten eigentlich mich nur benutzen, damit sie inspiriert werden und mich dann wieder wegschicken und dann wissen sie, okay, wir haben jetzt ein paar Regeln, die halten wir ein, alles gut. Und die Tatsache, dass sie nach wie vor bei den Ingenieuren angegliedert waren, sage ich, hoffnungslos.
Ja.
Und dann war ich, Steve meinte dann, als er uns auch in Deutschland besucht hat, okay, er hat festgestellt, wir haben diese super kleine Firma, 12 Leute, arbeiten für Sony, für Louis Vuitton, für Weltfirmen.
Mhm.
Und da konnte ich es gar nicht glauben. Da dachte, das ist eine Fabrikhalle, es war einfach whatever.
Ja.
Und er sagte, kannst du das auch in den USA machen? Da sage ich, ja, kann ich machen. Also, da haben wir gesagt, okay, wir duplizieren Frog. Was in Altensteig war, wir bringen das hier nach Kalifornien komplett. Ja. Wir kopieren die Maschinen, alles komplett, 1:1. War da ein bisschen naiv.
Ja.
Heute wird man es nicht mehr machen, aber wir haben es überlebt, sagen wir es mal so. Und dann haben wir auch Leute eingestellt und dann hat jeder in Deutschland einen neuen Leben sich gehabt, trainiert und ein Teil des Teams in Deutschland kam noch hier. War da ich damals mit Visas leichter, heute unmöglich.
Ja.
Und ich habe dann auch von Schulen junge Leute geholt, Royal College of Art in London und so weiter. Auch hier Art Center, College of Design in Pasadena. Und dann sind wir mit 12 Leuten hier rüber. Und war bei null angefangen.
Mit Familie und allem drum und dran. Ja, also jeder hat.
Ja. Mit der Zeit, am Anfang war es die Leute rein.
Ja.
Die meisten waren ja Single, haben dann ihre Familie gegründet.
Okay.
Aber der Punkt war, dass wir natürlich durch die Arbeit mit, es waren ja nicht nur Sony, es war ja Hans Grohe, die Badefirma, die wir hochbrachten, Kaltenbach & Voigt, die dann Weltmarktführer in Dental wurden, Louis Vuitton. Da waren schon große, tolle Unternehmen dabei aus verschiedenen Industrien, die einfach uns schon fit machten und wir sie fit machten. Und das war dann hier der einzige andere, der von Europa kam, war Bill Mockridge, der inzwischen leider gestorben ist und der hinterher auch mit David Kelly IDO gemacht hat, mit Mike Knuckle. Aber ein komplettes Büro hat keiner gebracht. Und das war natürlich schon mit Steves Hilfe. Der erste Vertrag war 2 Millionen Dollar im Jahr.
Ja.
Trotzdem riskant. Aber das war natürlich schon die Möglichkeit, das Verweigerungssystem in Apple umzugehen.
Ja.
Also im alten Prinzip, wie ändert man eine Firma? Und für Steve war das ein Glücksfall.
Okay. Und ich meine, es ist ja heute noch so, ne, wenn ich überlege, wie die Tech-Firmen aufgebaut sind, da gibt es das Design. Das Design reported in Design, das Engineering reported in Engineering, Produkt reported in Produkt und dann werden die Leute irgendwie zusammengeworfen und dann hofft man, dass daraus was wird, aber es gibt keine richtige Authority und das ist ja bis heute ein Problem bei vielen Firmen. Ist das heute bei Apple immer noch so wie damals?
Die wieder in dem Pera, wenn sag mal, die Problematik ist, liegt ja auch in der Designausbildung und ich habe ja auch in der Universität in Deutschland mitgestartet. Dann ist das, wurde von, damals von Lothar Späth initiiert, die Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe. Und die Idee war, konvergentes Design, Software, Produkt und so weiter zu integrieren und den Designer der Zukunft in Deutschland zu etablieren. Dann natürlich wurde es gleich wieder Kunst. Und da sitzt neben dir jemand, ein Künstler. Ist ja lieb und nett, aber Design ist keine Kunst. Design ist ein Service. Wir benutzen kreative Methoden, auch ästhetische Methoden, ist ja logisch, die dann mit Kunst verwechselt werden.
Ja.
Und dann ist in Karlsruhe ging halt auch nicht gut. Die Studenten waren zwar gut, aber hinterher ist wieder abgesoffen. Denn das ist einfach eine Kunstschule. Kunst ist für mich selber. Als Designer arbeite ich für die Gesellschaft. Für Menschen.
Mhm.
Also es ist eine ganz andere Attitude.
Ja.
Und dann habe ich auch in Österreich unterrichtet. Österreich ist kompliziert. Insofern interessant. Die können sich nicht wehren, wenn sie jemand richtig macht. Du kannst alles machen. Dann wurde ich eingeladen in China, der Universität hochzuziehen in Shanghai. Ging auch gut. Interessant. Und das Hauptproblem für Design ist heute die schlechte Ausbildung als Künstler.
Ja.
Völlig sinnlos.
Ja, Ich will noch mal ganz kurz da noch mal weitergehen bei Apple. Steve Jobs ist ja dann rausgegangen und Next und so, das kennt man ja alles. Und 1997 ist er zurückgekommen und dann gab es ja den Johnny Ive schon. Hat sich dann da was grundlegend geändert? Weil sie sind ja dann da auch raus. Ne? Sie waren dann nicht mehr aktiv danach.
Ja, war so. Als Steve gefeuert wurde, war unser Apple-Vertrag ja eigentlich auch Makulatur und haben dann Next gemacht. Und Next kam dann zurück als Next Step, macOS. Und Steve kam dann zurück, nachdem die Krise war. Wir haben auch geholfen persönlich, aber inzwischen war Frog jetzt zu einer relativ großen Firma geworden. Also mit Microsoft, SAP. Also wir, Motorola werden über ganz die USA Kunden, gutes Geschäft, viele, bereits mehrere Studios. Und da konnte ich ja nicht sagen, wir machen alles exklusive Apple.
Ja, klar.
Und Johnny Ive war schon talentiert. Und sie hat Steve geholfen, ein paar gute Ratschläge gegeben, zum Beispiel Frieden mit Bill Gates und Microsoft zu machen, was ja funktioniert hat.
Ja.
Statt Computer digitale Consumer-Elektronik zu machen, also auch die Musik, was dann zu iPad und iTunes führte. Das haben wir als Freunde gemacht. Aber dass Apple dann die Designstruktur intern hatte, war nicht logisch, weil es macht ja Sinn.
Ja, wenn man jetzt auf heute guckt, dann hat man immer so ein bisschen das Gefühl, oder gerade die ganzen Apple-Fans, die sind so ein bisschen enttäuscht. Da gibt es jetzt ein oranges iPhone und ein dünnes iPhone und es gibt nicht mehr so die richtig große, sag mal, Änderung mehr. Sind wir da vielleicht auch an so einem Peak angekommen oder gibt es da demnächst eine neue Revolution?
Ja, ist schwierig, Innovation zu erhalten.
Mhm.
Also Tim Cook ist ein ein Genie in der Skalierung. Steve war ein Genie in der Innovation. Und natürlich, nachdem Steve erstmal sehr krank war, jahrelang, also nur noch ein paar Stunden am Tag arbeiten konnte, wenn überhaupt, war das ja schon eine harte Zeit. Ich finde, man muss Tim Cook Credit geben, dass er einfach auch die Firma verbreitert hat, ja. Services und so weiter. Aber die Apple-Fans erwarten das Unmögliche. Das geht nicht. Und ich denke auch, dass es ein Fehler war, dass Johnny Ive so viel Kompetenz hatte, als Steve starb. Weil dann hat er doch passierte nichts mehr. Ich bin erst ein Designer. Ich bin auch Designer, aber wir sind kleine Unternehmer.
Ja.
Und Apple Design seit 2012 ist.
Ja, aber es ist ja nicht nur das Design. Es sind auch einfach so Grundlagen wie jetzt der ganze KI-Hype, den eben.
Design ist alles.
Klar, genau. Das Hardware-Design ist ja das eine, aber dann trotzdem auch auf der Software-Seite, wo Apple dann irgendwie so gefühlt hinterherhinkt. Aber auf der anderen Seite ist Apple jetzt 4 Billionen Dollar wert seit gestern. Ja. Ne? Also es funktioniert ja irgendwie scheinbar.
Ja, das sind aber zwei Dinge.
Ja.
Ich sag mal so, das war schon, was Lorenzo Oger mir sagte. Okay, sag du bei Vega, Vega war ja von Sony gekauft worden. Er sagt, okay, Vega ist ein Tänzer. Kann alles tanzen, aber ist klein, also wie der Gazelle.
Mhm.
Und Sony ist ein Elefant.
Mhm.
Und wenn der Elefant sich einmal um die Achse dreht, hast du schon viel erreicht.
Ja.
Das heißt, die Designs, die wir für Sony machten, waren eigentlich viel am Moderator, weltweit akzeptabel, aber schon, also diese Raymond Loewy-Definition, most advanced, yet acceptable, also so fortschrittlich wie möglich, aber akzeptabel, das stimmt ja. Man muss immer an die Grenze kommen, wenn es zu weit geht, verstört es die Leute. Und jetzt ist natürlich, wenn Apple ist eigentlich ein Elefantenherd, sagen wir mal so, so groß. Übrigens Google und die anderen, die Hardware machen ja auch.
Ja.
Und dann kann halt niemand mehr tanzen.
Mhm.
Und der Elefant kann sich auch nicht mehr drehen.
Ja, ja gut. Vielleicht braucht es wieder irgend so ein kleines Designstudio oder so, ne, wo dann neue Innovationen rausgezogen werden.
Das geht halt nicht.
Mhm.
Ich sag's, wenn du schwarzwälderisch, also was dich geht, geht dich.
Okay. Lassen Sie uns noch mal ein bisschen über Design sprechen und Design als Strategie. Wenn jetzt ein CEO heute zu Ihnen kommt und sagt, ja, Design ist doch nice to have und das ist doch kein ökonomischer Hebel, was sagen Sie da?
Ja, wenn er zu mir kommt, sagt er das wahrscheinlich.
Wahrscheinlich nicht, nee, gut. Vielleicht doofe Frage. Denn vielleicht lieber. Es gibt ja einen so einen berühmten Satz, Form follows emotion. Also es gibt ja andere Leute, die sagen immer Form follows function, sie haben es ja weiterentwickelt. Wie erzeugt man diese Emotionalität, wenn aber die Interaktion verschwindet? Und ich will da gleich über so ein paar KI-Trends auch darüber sprechen, aber vielleicht erstmal damit anfangen.
Ja, vielleicht, man muss es sagen, Sullivan, der Architekt, sagte ja nicht Form follows function alleine.
Mhm.
Er sagt in Architecture, as in nature, Form almost always follows function. Also Architektur, er hat schon das Organische eines Baumes gesehen und eher die Architektur gemeint.
Mhm.
Was dann daraus entwickelt wurde, war, okay, solange es funktioniert, ist gut. Also egal wie langweilig, es muss funktionieren. Wobei aber dann vergessen wird, wenn das nur funktioniert, reicht das ja nicht. Sondern es muss auch elegant funktionieren, mühelos, User Interface, diese ganze Mensch-Maschine Challenge, dass es wirklich einfach angenommen wird, ohne groß nachdenken zu müssen. Und das nenne ich dann die Emotion. Das heißt, ich fange an, es zu mögen. Es stellt einfach nicht nur im Kopf, sondern auch eine, also eine Ansprache des Herzens, sagen wir mal so glitschig. Aber Emotionen erfordern auch mehr als Funktion. Das heißt, Sie gehen irgendwo essen und dann schmeckt es besonders gut. Und Sie haben halt nicht erwartet, dass es so gut schmeckt. Das ist dann die Emotion. Verstehen Sie?
Ja.
Ist nicht, dass Funktion nicht mehr da ist. Im Gegenteil. Die Funktion muss makellos sein. Und dann siehst du schon das, was ich im deutschen Design generell oder an diesem ganzen Tech-Design, auch in der Ausbildung, solange es funktioniert, ist gut. Das ist absoluter Bullshit. Ich kann ja dann meine Nahrung auch nur noch nach Grund. Also das ist einfach eine Entschuldigung für Mangel an Qualität, Mangel an Kreativität, Mangel an ich würde mal Passion, also Leidenschaft. Also großes Thema, geht nicht weg. Die Langweiler haben immer einen Grund, langweilig zu sein und dann zu behaupten, die anderen sind.
Ja. Wenn man so auf die Unternehmen guckt, kann man das an so ein paar Punkten ausmachen, ob die Design halt wirklich verstehen oder nicht? Also wie sie worauf gucken Sie da?
Ja, logisch. Immer mal die Produkte, die wir hier in diesem Podcast haben. Sagen wir, die Ästhetik von der Sony Alpha-Kamera ist ja nicht nur funktionell.
Ja.
Also die machen schon ein bisschen Leica nach. Und Leica ist wieder ein Archetyp. Ich sammle die auch ein paar. Aber wenn ich es heute wieder anfangen würde, würde ich es nicht sagen, aus Messing gefräst, ist meine Designsprache. Ich sage, okay, gibt es bessere Methoden, 3D-Printing und so. Das heißt, vieles ist auch basiert in der Symbolik der Vergangenheit. Also, Otto Marquardt sagte ja, Zukunft braucht Herkunft. Ist nicht unbedingt richtig. Ich würde sagen, Zukunft wird von Herkunft auch behindert. Und ich denke, das ist auch ein Punkt, gerade mit, wenn man von AI redet, wenn man überlegt, was bringt es, darf man nicht so sehr an die Vergangenheit denken.
Ja.
Und natürlich ist es sehr, sehr schwierig, weil die meisten Unternehmen haben dann die Legacy, die müssen auf dem aufbauen, was sie haben. Und die Startups sind zu mutlos, Neues wirklich zu riskieren. Also ist so ein Scheidepunkt. Also andererseits, wenn jeder perfekt wäre, bräuchten wir uns nicht.
Ja, ja, absolut. Bevor wir weiter über KI sprechen, noch mal ganz kurz zu Frog. Das haben Sie ja verkauft. Was ist daraus heute geworden? Das ist ja gut zu Capgemini, glaube ich, ne?
Ja.
Gibt es da noch irgendeinen Wolfman oder ist das jetzt einfach, ist es einfach weg?
Ja, sagen wir Frog, da müssen wir mal sagen, also Frog bin ja nicht nur ich, das waren ja viele Leute, besonders meine Frau Patricia Wohler, die als Partnerin, Co-CEO, die ganze Operations gebaut hat, auch das Finanzielle. Sie hat auch die Deals gemacht. Und in der Stufe 1 ergab es sich, dass wir einfach von vielen Leuten Angebote bekamen, sich in Frog zu beteiligen, weil es einfach am Schnittpunkt, wenn wir in der Lage, amerikanischen Firmen, europäischen Firmen Produkte zu besorgen, wie Disney Electronics, wir haben die Disney-Marken Produkte gemacht in China, Shenzhen und Korea. Und wir haben ein komplettes Supply Chain System entwickelt. Und dann kam Flextronics, die ja auch ein ODM waren und sagt, okay, wir machen die Drucker für Hewlett Packard in Singapur. Ihr seid die Designer. HP hat nur 20 Leute mit Vijay. Warum beteiligen wir uns nicht bei euch? Da haben wir, Flex eine Public Company ist, die Mehrheit verkauft, 2005. Da mussten wir uns verpflichten, in den nächsten 3 Jahren gibt es Benchmarks. Die haben wir übertroffen, so meine Frau und ich, als Co-CEOs. Und dann kam Wall Street und sagte, es macht keinen Sinn, Flex in Milliarden, 16 Milliarden, kleiner Gewinn, aber natürlich schon viel, aber prozentual sehr klein. Frog und die Arisan in Indien, Mix, witzige Company, sehr profitabel, in der Gesamtsumme aber winzig, macht keinen Sinn. Und dann gab es Verhandlungen mit KKR, also Kohlberg, Gravis, Roberts, Private Equity, und dann hat Flex seine Anteile an KKR verkauft. Wir haben weitere Aktien an KKR verkauft und dann kam die KKR-Phase. Und die dauerte bis 2018 Und wir waren dann aber nicht mehr Management, sondern Berater. Mhm. Und 2018 wurde dann das Gesamtpaket an Altran und dann an Capgemini verkauft. Mhm. War 2 Milliarden Dollar Cash.
Oh, wow.
Also nicht schlecht. Mhm. Und seit ich das hinterher auch die letzten Aktien dann verkauft und seit das immer, also factually tatsächlich raus als Volk, aber immer noch involviert, Leute kommen. Wir kommunizieren, wir motivieren die Leute, ja.
Ja, also es ist ein bisschen so Advisor, Berater, ist man noch weiterhin.
Nein, nee, ist unser Baby.
Ja. Ja.
Meine, sowohl von meiner Frau als auch von mir. Ich meine, wir haben das schon 30 Jahre.
Klar.
Von damals, sie kam ja dazu, als wir gerade mit Apple das hier machten.
Ja.
Und sie hat auch die Strategie gemacht, sie hat die Leute zusammengehalten, sie hat geguckt, dass die Ethik stimmt, wir sind beide aus dem Schwarzwald, das hilft.
Ja.
So.
Ja. Ja. Okay. Ja, wenn man auf die Liste der erfolgreichsten deutschen Exits guckt aus dem Silicon Valley, dann sind sie wahrscheinlich auf Platz 1.
Also so, auf jeden Fall ist Frog heute die erfolgreichste, einflussreichste Designagentur der Welt.
Ja.
35 Standorte. Ich meine, das ist auch vielleicht zurück. Die Tatsache, dass aus dieser kleinen, okay, angefangen, die Leute kamen dazu, jeder und jede hat etwas mitgebracht, muss man auch mal sagen. Aber tausende Leute sind durch, Frog durch. 2.500 arbeiten dort Kreative auf der ganzen Welt. Das ist ein tolles Gefühl.
Hm. Ja, absolut. Wenn man jetzt über KI nachdenkt, ist das ja so der nächste Schritt, also vor allen Dingen auf der Software-Seite, ne? Und ja, welche Hardware allerdings passt dazu? Es gibt ja verschiedene Projekte. Johnny Ive ist jetzt von OpenAI irgendwie gekauft worden und arbeitet damit. Ruft er sich eigentlich mal an und fragt nach Feedback?
Ja, ist aber so, es ist wie Software. Also die ursprünglichen Autos waren ja analog, alles analog. Wenn irgendwas geschaltet hat, war es ein Relais. Hm.
Ja.
Klingt ja heute noch so.
Ja, schönes Geräusch.
Aber es ist eher emotional, der Ton.
Ja.
Weil man braucht ihn. Ich glaube, AI ist ja schon in vielen Dingen drin. Also das ist im Prinzip, es geht dann wie Wasser durchdringt das Ganze. Ich glaube nicht, dass man erstmal neue Produkte braucht. Also was schon interessant ist bei dem zum Beispiel Autonomous Driving, also wie sagt man, selbstfahrende Autos. Mhm. Das ist ja ganz gut, wie es sich sorgt oder so ähnlich. Die machen immerhin mal eine Zelle, da sieht man, da ist kein Fahrer mehr drin.
Ja.
Wenn ich Weimar rumfährt mit den Volvos und den Jaguars, sieht man, okay, ich halt ein Auto ohne Fahrer, Lenkrad ist auch noch da. Die Sicherheit ist auch symbolisch und eine Challenge, aber die KI ist ja Software, also die diffundiert einfach da rein. Dass jetzt daraus neue Anwendungen kommen, das ist sicher. Mhm. Dass daraus Unternehmen, junge Menschen, Kreative auch neue Dinge erfinden, ist auch logisch. Weil das Smartphone hatten wir schon 1982 als Idee. Mhm. Steve meinte damals, wir brauchen nicht nur, ich habe es ihm gesagt, wir brauchen nicht nur jetzt, was Apple machen soll in den nächsten 4, 5 Jahren, sondern was in 20 Jahren. Und dann wird eigentlich die Technik immer kleiner, die Displays werden flach, war schon bei Sony ein Thema. Bei Sony hatten wir schon eine Design Language, die sagt, okay, Fernseher sind Bilderrahmen und alles andere ist additiv. Und da wird schon Neues kommen, aber das heute zu sagen, was es ist, ist, glaube ich, so, müssen wir dann, wird Zufall sein, coole Leute machen das, ich arbeite selber auch an was, aber können Sie noch mal reingucken, ja?
Ja. Es gibt aber ja so einige Produkte, die jetzt gekommen sind und diese Pins, die es gab, die man sich irgendwie umhängen konnte. Dann gab es irgendwelche Brillen und selbst die Vision Pro und so. Irgendwie funktioniert das ja alles nicht so richtig.
Das ist aber der Humane Pin war mutig. Weil die sind ja immer schlauer. Ich glaube, wir müssen unser Wahrnehmungssystem einfach mal als gegeben annehmen. Also wir reden jetzt, also Sie reden, ich rede, wir hören, und das ist Nummer eins.
Ja.
Das ist die elementarste Wahrnehmung, weil wenn wir nichts hören, von hinten kommt ein Tiger an, waren wir früher erledigt. Das zweite ist visuell. Das heißt, wir sehen, was um uns herum ist. Also laut Foucault war ja unsere historische Wahrnehmung, wir sind im Wald, ein Zweig bewegt sich innerhalb von Nanosekunden, entscheiden wir, ob wir rennen oder nicht. Mhm. Weil wenn wir länger warten, werden wir gegessen. Nummer eins. Dann, wenn wir entscheiden, ist vielleicht auch nichts gefährlich, entscheiden wir, was ist es? Also maximal eine Sekunde. Mhm. Und danach entscheiden wir, ist es interessant, können wir es jagen oder rennen wir doch? Mhm. Also auch die gesamten Entscheidungsprozesse in unserer Wahrnehmung sind Sekunden. Und jetzt nehmen wir in dem Fall von Humane visuell weg und machen das auf die Hand.
Ja.
Oder jetzt auch Altmann redet da von Dingen, die dann im Kopf statt wirklich immer eine Schraube im Kopf setzen. Wahrscheinlich das Extrem.
Mhm.
Und es ist auch ein bisschen bizarr, das Ganze. Das heißt, die ganze Software-Leute haben von physischer Existenz der Menschen und der unserer emotionalen Notwendigkeit als Mensch zu leben, keine Ahnung. Die sitzen vor den Bildschirmen und sind relativ ziemlich doof und unfähig.
Ja.
Und das zeigt sich heute im Produkt.
Ja.
Und warten wir es mal ab.
Ja. Was halten Sie denn davon, dass so viele KI-Dinger eigentlich immer nur so eine Chat-Oberfläche sind? Und man hat immer das Gefühl, alle denken, das neue Produkt ist eigentlich immer nur ein Chat-Interface. Ist das, also halten Sie das auch für das Interface der Zukunft?
Ja, das ist ein bisschen Design-Porno.
Ja, ja, ich find's ganz interessant, weil, wie Sie es schon sagen, wir reden miteinander, wir haben diese Optik, dass man irgendwas tippt, ist ja eigentlich schon gar nicht menschlich unbedingt.
Das ist aber das Problem mit diesen automatischen, man kann kodieren. Kodieren ist einfach ein rein mathematischer, logischer Vorgang.
Mhm.
Wo ich glaube, dass KI helfen kann, und da arbeite ich auch dran. Wenn ich ein Produkt entwickle, geht es durch einen Prozess durch. Es wird geplant, Material, Kosten, Zeit und so weiter. Und das ist bereits heute von Computern durchgeplant bis zum Ende.
Mhm.
Das kann ich nochmal verbessern, indem ich Simulationen mache, aber das haben wir schon. Nur ein Beispiel, die iPhones, die bei Foxconn produziert werden, auch Xiaomi und so weiter, die Fabrik ist hinten, die Komponenten sind alle bereits mehr oder weniger die gleichen. Dann das Design ist immer unterschiedlich in den Gehäuse, das gefräst wird.
Ja.
Nicht mehr durch Injection Molding, sondern durch computerized Fräsmaschinen. Und dann bis außer der Endmontage des Rückteils mit Batterie und Chips und so weiter und des Frontteils mit Display und den Drivers dahinter, Rückteil mit der Kamera, ist alles bereits fertig. Und dann wird es von Menschen zusammengeklappt.
Ja.
Das dahinter ist eine Fabrik, die arbeitet im Dunkeln, die hat kein Licht mehr. Das heißt, wenn Sie sagen, wir bringen die Jobs nach Amerika, wir bringen keine Jobs.
Ja.
Die Fabrik arbeitet 24 Stunden nonstop.
Ja.
Nach vom Computer bestimmte Prozesse.
Ja.
Und Lieferketten und so weiter. Das heißt, wir sind schon viel weiter, als die normalen Menschen das annehmen.
Ja. Okay. Mir war nicht bewusst, dass selbst das Licht aus ist. Aber ich meine, die andere Thematik, dass ja, aber das Jobs nicht zurückkommen.
Ja. Als Designer muss ich wissen, welche Freiheiten habe ich und welche Bedingungen habe ich.
Ja.
Und was sind auch die Zeitfenster und was sind die Investitionsfenster.
Ja.
Und auch, wie ist die Ökologie der Rohstoffe?
Ja.
Zeigt sich ja mit den Rohstoffen. Da wird einfach gebuttert und dann fällt man raus, wir finden dann schon was. Und das ist die Naivität, die zum Teil einfach durch diese Zerteilung der Verantwortlichkeiten stattfindet.
Mhm.
Also nur als Beispiel, Lieferkettengesetz, whatever, das ist in Deutschland oder Europäische Union. Also jemand verarbeitet Naturkautschuk in einem klitzekleinen Teil. Dann müsste eigentlich in die Wälder von Indonesien gehen, wo die den Kautschuk holen.
Mhm.
Okay, in Kongo kennen wir den Skandal mit König Leopold und Hände abgehackt. Und wie kann ich das nachweisen, dass da menschliche Bedingungen herrschen? Denn wer bestimmt menschliche Bedingungen? Also für jemand in Indonesien sieht eine Kultur anders aus, als für jemand, der verwöhnt in Deutschland seinen Kaffee-Latte an der Ecke schlürft und nicht mehr arbeiten will.
Ja.
Und als auch offiziell, nicht nur in China, auch Korea und so, haben auch gesagt, wir Unsere Leute arbeiten sich die Finger ab und die französischen oder deutschen Arbeitslosen schmeißen das weg. Also das muss man auch mal beachten in dieser Balance.
Ja.
Und was da hier passiert mit unserer jetzigen Regierung, wir ziehen ein paar Stecker, ohne zu merken, dass da hinten ein Gebäude einfällt. Wenn sie einfach keine Bildung haben oder keine Kenntnis oder keine Verantwortung. Meistens ist es einfach Mangel an Kenntnis, Mangel an Bildung und auch Mangel an, ich würde mal sagen, Interesse. Also nur ein Beispiel, gibt ja den Fall, es ist wahrscheinlich auch Dummheit. Oder? Also tut man nicht wegen intellektuell, sondern einfach, man macht was Dummes. Ja.
Ja, ja. Wo wir gerade bei Kritik sind, hier das Silicon Valley begleitet Sie ja jetzt, oder Sie das Silicon Valley seit irgendwie fast 40 Jahren. Was hat sich vielleicht aber auch zum Guten verändert in der Phase?
Seit 50 Jahren.
50 Jahren.
Nein, nicht ganz. 35. 45.
Ja.
Nee, das am Silicon Valley ist schon an Schmelztiegel von kreativen Menschen, die hierher kommen, weil hier eine andere Atmosphäre geherrscht hat.
Ja.
Das fing an mit Universitäten, dann kam NASA, hat sehr viel Geld hier reingepumpt, mit dem Ergebnis, es gibt die Chips für die Apollo-Raumschiffe und Gemini, die da von Hand gemacht wurden unter Mikroskop. Dann mit Hoff, dem Microprozessor, der ja von Sega, The Game Company, gebeten hat, wir brauchen einen kleinen Prozessor für unsere Videospiele. Dann Apple und alles Mögliche. Das heißt, am Anfang war das schon Hardware und Software nicht so sehr. Als dann IBM das Plattformmodell erfunden hat und Microsoft die macht das Operating System und die Hardware-Leute machen die Produkte physisch, und ist das verschoben nach Taiwan. Ab 86 gab es ja keine Fabrik mehr hier. Das ist auch schon ewig her, das darf man nicht vergessen.
Ja.
Und also gerade ist das Apple Entscheider, das Buch von Patrick, wie er heißt, McGee oder so ähnlich, völlig naiv, weil das Boot ist schon lange abgefahren. Also sie konnten hier bereits mit Apple damals hier nichts mehr herstellen, was Mikroelektronik betraf. Ich habe kein Disk Drive. Okay, Sugar gab es mal, aber war dann weg. Also das war schon noch Hardware hier. Aber Hardware ist teuer, kostet Geld, dauert Zeit und die Investoren sind ungeduldig. Und dann war ich dann Software lukrativer. Bis zu dem Punkt, dass jetzt also Milliarden auch in Kreisverkehr, also 100 Milliarden werden dann 300. Das berühmte Tischspiel. Und im Augenblick ist euch das Valley betrunken von dieser KI-Blase. Wirkliche Werte werden im Augenblick nicht geschaffen. Okay, es gibt solche Hardware-Leute, das fahren den Rebian.
Ja.
Aber das sind ja auch importierte Technologien,
ja.
Also nicht die erfunden.
Ja. Aber ich meine, es gibt ja schon ein paar, ne? Ob das jetzt Zoox ist oder Waymo oder Rivian oder. Ich meine,
das sind aber Technologien, die bereits da sind.
Okay, die neu zusammengesetzt werden.
Also das erste iPhone war natürlich ein Konzept von, sagen wir mal, das erste iPhone war ein Konzept, was Nokia Motorola auch schon gehabt hätten, wenn sie es gesehen hätten. Aber es war möglich für Apple, das mit Foxconn zu machen. Und Fox hat ja großen Einfluss genommen, wie es passiert. Und automatisch gab es dann sofort die Folge, dass Xiaomi das auch hatte, weil die Fabrik ist ja logisch.
Ja.
Spätestens ab dem iPhone 3 war es generisch. Aber es war neu in der Applikation von Integration der Medien und so weiter. Rivian ist nicht neu, er ist gut, aber konzeptionell nicht neu. Und ich glaube, das Problem im Augenblick ist, dass wir jetzt das Füttern von Silicon Valley waren Talente von überall. Also wer talentiert war, wollte hier arbeiten und etwas tun. und es ist abgeschnitten. Das heißt, die Leute kommen aus zwei Gründen, die Atmosphäre und natürlich auch die Visas und so weiter. Und jetzt vergessen wir natürlich, dass das Shenzhen ist ja Meilen voraus gegen hier. Ja. Auch was Intelligenz betrifft, Kreativität, Motivation der Menschen, Integration von Software und Hardware.
Ja.
Und insofern sieht das gerade nicht so gut aus.
Aber wieso sind die da so viel weiter? Ich meine, ist das einfach die Ausbildung in China, die jetzt vielleicht auch schon besser ist? Oder ist es einfach, weil 996 und andere Arbeitsmodelle völlig normal sind und nicht nach 4-Tage-Woche geschrien wird? Oder wieso sind die Chinesen so viel erfolgreich?
Das ist aber so, was ist hier auch hierher gekommen? Also bei uns war es schon ein bisschen wagemutig, die ganze Company hier zu starten auf Anhieb. Natürlich mit dem Backing von Apple. Aber heute ging das nicht mehr durch die Visas. Das heißt, wir würden so viel Bürokratie am Anfang mitnehmen, dass wir gleich die Lust verlieren. Da würde ich sagen, Steve, wir machen das aus Deutschland raus und aus unserem Büro, das wir in Japan haben.
Ja.
Einfacher. In Japan ein bisschen bei der Fabrik. In Singapur haben wir auch ein kleines Büro. Also wir können das von euch, haben wir auch zum Teil gemacht, aus Asien raus, weil wir brauchen das hier nicht. Aber Steve wollte das hier und ich wollte das eigentlich auch, weil ich dachte, hier ist aber eine Atmosphäre. Die Atmosphäre ist beschädigt. Das ist das Hauptproblem. Und wenn euch jetzt in Indien, die sagt, okay, bleibt hier, wir geben euch alles. Das sind ja, die indischen Firmen sind ja auch hier. Das heißt, diese Verschiebung wird auch nicht verstanden von den Politikern in charge, dass die Unternehmen keine Sklaven sind. Also Menschen sind schon smart.
Ja. Aber trotzdem, wieso sind die Chinesen so viel besser in so vielen Bereichen? Also ob das die Produktion angeht, mittlerweile die Autos, die aus China sind, sind günstiger, können mehr Sachen, also da, worauf ist das zurückzuführen? Ist es das...
Motivation?
Motivation der Leute? Das ist dann vielleicht einfach so ein, dieses Aufsteigen in die nächste Klasse vielleicht...
Das eigentliche One-Visa wurde schon eventuell etwas missbraucht. Also bei mir zum Beispiel... in Frog an Ausländer einstellen wollten. Also wir brauchten zum Beispiel Leute aus Japan, die mit den japanischen Kunden kommunizieren konnten, weil ich schwierige Sprache, schwierige Kultur. Ich habe dort ja 8 Jahre lang hin und her gelebt. Und dann mussten wir aber trotzdem schauen, ob wir einen Amerikaner finden. Und wir haben dann auch jemanden gefunden, den wir auch eingestellt haben, war Mormone, war es Missionar in Japan, konnte Japanisch. Sobald wir jemanden fanden, wir mussten immer auch die Stelle ausschreiben, wenn wir jemanden fanden, nahmen wir die auch.
Ja.
Wir haben nicht aufs Geld geschaut, aber Google und die Leute schauen aufs Geld, weil sie müssen. Shareholder Value. Die können nicht einfach so agieren, wie wir es gemacht haben. Okay, we just want to be the best.
Ja.
Und das war aber managebar für uns als kleine Firma. Wenn wir ein Visum brauchten, hat es im Prinzip dann auch $10.000 gekostet, aber keine 100.000.
Ja.
Und das haben wir dann gemacht. Und im Austausch haben wir auch viele amerikanische Leute nach Deutschland gebracht. War auch ein Visumproblem. Oder nach Japan. So einfach ist das ja auch nicht. Das ist voll anerkannt. Was da jetzt passiert, ist die Atmosphäre. Und diese 100.000, ob sie angewandt werden oder nicht, aber die Message bereits, heißt natürlich bei Google, okay, dann hören wir auf.
Ja.
Dann machen wir das Datenzentrum in Indien größer.
Mhm.
Und das ist die nicht verstandene Konsequenz von Repressalien.
Ja. Aber das ist ja eigentlich auch wiederum eine große Opportunity für Deutschland zum Beispiel. Wenn halt jetzt nicht die smarten Leute alle in Silicon Valley abwandern, sondern vielleicht da bleiben. Ich meine, die Ausbildung an sich ist ja nicht so schlecht. Wir haben gute Ingenieure.
Sagen wir Deutschland, Bin der Märchenheide, denke ich, in Deutschland in der Nacht bin ich um meinen Schlaf gebracht. das Problem in Deutschland ist schon, Deutschland muss auch lernen, dass man Talente attraktiv anziehen muss. Also das Konzept bei Frog war ja, wir sind ein Kreativitätsmagnet. Die Leute kommen zu uns, sie können in Freiheit das Beste tun, zu dem sie in der Lage sind. Wir werden gut bezahlt, sie werden gut behandelt, sie werden respektiert. Das ist ein Kollektiv, das einfach die Menschen behandelt wie eine gute Familie.
Ja.
Wenn sie jetzt ein Ausbeutungssystem etablieren, feindselig, oder so tun, als ob, kommen die nicht mehr.
Ja.
Also der Erfolg von Frog war, dass die Leute zu uns kamen.
Mhm.
Alleine können sie nicht viel machen. Und das ist der große Unterschied, was Deutschland im Augenblick auch falsch macht. Natürlich, Frau Merkel ist völlig naiv, sage ich mal so. Ist dann leider so. Keine Ahnung von Wirtschaft, keine Ahnung von Innovation, keine Ahnung, was ist notwendig, um die Atmosphäre zu schaffen, die Menschen positiv motiviert.
Mhm.
Und in Deutschland ist das so, selbst wenn sie Arzt sind, kriegen sie keine, haben sie ein Diplom oder das. Das ist ridiculous.
Ja. Aber glauben Sie, dass es Deutschland irgendwie oder auch generell Europa schaffen kann, auch nochmal so ein Innovationsstandort zu werden? Ich meine, immerhin haben wir hier die Universitäten in Kalifornien, ne? Wir haben Stanford und Berkeley und die ganzen Firmen, die hier extrem viel investieren. Und das fehlt ja im Prinzip im europäischen Markt irgendwie.
Ja, aber so, fangen wir mal historisch an. Mhm. Die erste technologische Innovationszentrum war Norditalien. Michelangelo, Florenz und so weiter, Lombardei. Dann hat sich das ausgeweitet auf Süddeutschland, Leiden in Holland und dann vor allem Birmingham, Manchester, industrielle Revolution in England,
mhm.
wo dann die Wissenschaft auf einmal umgesetzt wurde in Action, Webstühle und so weiter. Dann kam sie von England wieder nach Europa, über die Kolonien auch in die USA und mein Jefferson hat ja damals nach dem Revolutionskrieg hier Zeichner und Künstler nach England geschickt, um alles abzuzeichnen, damit sie es hier patentieren können. Das ist eine amerikanische Erfindung, zu klauen und dann zu patentieren. Kein Witz. Europa war da in der westlichen Kultur führend in der Technologie und Innovation.
Ja.
Und jetzt, wie kriege ich das zurück? Ich kriege es sicherlich zurück durch diesen bürokratischen Mammut, den sie da veranstalten, was halt viel auch mit Sicherheit zu tun hat, verstehe ich auch. Aber in Europa oder auch in Deutschland heißt es immer, ist ja wie in der Schule. Ich war ein schlechter Schüler, weil ich einfach, es war langweilig ohne Ende. Ich habe meinen Stoff gelernt, sichergestellt, dass ich rausgeworfen wurde, so konnte ich draußen zeichnen, hatte meinen Block irgendwo versteckt. Der Dümmste in Deutschland, der Faulste in Deutschland, bestimmt das Niveau aller.
Ja, das ist krass.
Ist einfach so.
Ja.
Im Sport ist es immer anders. Leider Bayern München, ich bin VfB-Fan. Aber im Sport geht es anders. Da darf man doch gewinnen.
Ja.
Aber es ist...
Aber das ist ja interessant, dieses, es darf nicht gewonnen werden. Das merke ich jetzt bei meinen kleinen Kindern. Wie dieses Gewinnen, den irgendwie schon ausgesprochen wird. Es muss immer alles gerecht sein und in der Schule, also das findet hier auch schon mittlerweile so statt.
Sagen wir so, wir hatten ja doch wirklich die Straßengangs in dem kleinen Kaff.
Ja.
Wir haben uns geprügelt, wir kamen mit blutigen Nasen heim. Es war nicht gesund, aber es war halt so. Ja, sagen wir so, die Problematik ist eigentlich schon, es ist eigentlich sehr, es ist nicht sehr sozial, wenn man sagt, okay, der Stärkere setzt sich durch oder der Bessere. Aber zum Beispiel finde ich gut, wenn man sagt, okay, ich habe inzwischen, wir hatten 4 Klassen im Gymnasium.
Ja.
Und überall waren mal Schnarchzapfen dabei, die sowieso sitzen blieben.
Ja, gerade in eine Klasse zu packen. Ne?
Und da will ich auch mal sagen, was man hier zum Teil macht. Die erste Klasse sind die Besten. Wer keine 1, ungrad schafft, im Schnitt ist nicht drin.
Ja.
Und da geht's zur Sache. Es ist eben so, die Menschen sind zwar mit gleichen Rechten geboren, aber sie sind nicht gleich.
Ja. Ja.
Und
ja, ist das eine gute Idee?
Bitte?
Vielleicht ist das eine sehr gute Idee, diese Leistung sozusagen richtig von früh an irgendwie aufzuteilen.
Ja, bei der Universität geht es ja los mit Numerus Clausus und so weiter, wird auch als ungerecht behandelt. Aber bei den Ärzten zumindest denken die Leute, okay, vielleicht sollte der Arzt doch ein bisschen Qualität haben, wenn er anfängt, mein Herz auszumetzen. Also, ich glaube nicht, dass Europa in der Bezug auf Innovation, sagen wir es mal negativ gesagt, wer in Europa Erfolg hat, hat schon viel durchgemacht. Und ist dann topfit für die Welt. Egal wohin, kommt es leichter.
Okay. Ja. Ich muss gerade noch ein bisschen darüber nachdenken, über dieses Leistungsprinzip. Das Problem ist ja gerade bei Kindern und Jugendlichen, dass auch, sagen wir mal, das Smartness-Level vielleicht auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten losgeht, ne? Es gibt Spätzünder, die sind dann irgendwie, werden dann am Anfang, werden die in den vierten Grad sozusagen geteilt, weil sie vielleicht mit 7 noch nicht so richtig gut sind, aber dann entwickeln sie sich und dann aufzusteigen ist ja umso schwieriger. Also das bedarf wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Gedanken.
Nee, jemand muss auch dafür bezahlen.
Ja.
Das ist das sechste Problem.
Ja.
Also wenn sie die erfolgreichen immer abkassieren, gehen die.
Ja.
Das ist ja das andere. Also wenn zum Beispiel jetzt Bosch sagt, wir, oder auch hier Amazon, wir entlassen Leute, und da gehen auch einige sehr gute, weil die sagen, okay, das mache ich nicht mehr mit.
Mhm. Ja, stimmt. Lassen Sie uns zum Abschluss mal ein bisschen persönlich werden. Ich würde dieses Buch gerne mal lesen, aber ich habe das Buch ja noch nicht. Vielleicht haben Sie das da sicherlich auch schon mal gesagt. Aber wenn Sie so über die ganzen Projekte in Ihr Leben zurückdenken, was ist so das, wo Sie sagen, da bin ich am stolzesten drauf und warum?
Also wir haben das Glück, 4 Kinder zu haben. Und ich liebe sie alle.
Das ist gut. Welches aktuelle Produkt begeistert Sie gerade aktuell am meisten?
Oh, ich sehe mal. Okay, ein Problem unseres Berufes ist, dass wir überall die Fehler sehen. Wie kann man es besser machen?
Ja.
Ja, aber bei neuer Porsche macht mir Spaß, ja.
Okay.
Helfer natürlich. Ja.
Natürlich, nichts anderes. Was raten Sie einer neuen Generation von Designern, wenn jetzt jemand zuhört, der irgendwie 18, 19 ist, was soll der machen? Oder die?
Das erste Mal, mach sicher, dass du auf die richtige Schule kommst. Also in Europa zählen für mich nur 2 Schulen, das Johanneum in Graz.
Interessant.
Und Hull College of Arts in London.
Mhm.
Aber als Master, also ich empfehle jedem, zu sagen, geh nach Graz. Alle anderen sind Kunstschulen, völlig sinnlos. Weil speziell die Deutsche, es gibt eine gute Schule in Südfrankreich, die Patrick Le Clermont angefangen hat. Das ist ein bisschen radikal jetzt, aber wenn ich aber sage, Graz ist die Nummer 1.
Mhm.
Und das andere ist, also du brauchst auch eine soziale Mission, weil egal was du machst, beeinflusst das Leben von Menschen, hat Wirkung in der Natur, hat Wirkung in vielerlei Hinsicht. Und wenn du Talent hast, das sind wenige, also 1 in 8 Menschen hat Talent, das teilt sich wieder auf in die Kunst und alles, da kommt etwa 1 in 1000, ist schon optimistisch, kann Design, denn das soll Design. Also in Altensteig und Umgebung ist Zimmer 2 auf 15.000.
Ja.
Bobby Pfeiffer und ich. Der war auch bei Frog. Und wenn du das Talent hast, muss es durch Fleiß, durch Disziplin rechtfertigen.
Ja.
Also,
und hier in den USA, was ist hier die beste Schule für Design?
Der Art Center College of Design.
Mhm.
Dann hört es schon auf.
Okay, ja. Hatte ich auch einen Gast bei mir im
Podcast. Ja, das Problem ist natürlich auch, Design ist ein Modeberuf geworden.
Mhm.
Das ist ein Digital Design. Das ist ja fast wie, okay.
Ja, ja, ich verstehe.
Wie T-Shirt-Designer und so weiter. Ich meine, Design ist ja ein generischer Begriff. Sie können ja alles designen.
Ja.
Aber Industrial Design, also Hardware, Software ist schon eine Challenge, was einfach industriell integriert ist, also Economy, Ökologie und dann auch sozial einfach die Menschen beeinflussen. Das Smartphone hat ja so eine Wirkung, mit dem haben wir auch nicht gerechnet.
Absolut.
Ja, und man hat auch Industrien verschwinden lassen. Also die Kameras, die man hat, sind einfach nur noch sehr gute Kameras für spezielle Applikation. Und man hat da immer auch einen Effekt. Die Kamera ist immer dabei, ist auch ein sozialer Effekt.
Ja. Wer oder was inspiriert Sie heute noch?
Ja, das ist nicht so einfach. Das ändert sich.
Okay, okay. Und gibt es irgendein Projekt, wo Sie sagen, boah, da denke ich eigentlich schon seit 40 Jahren drüber nach, aber das haben wir nie umgesetzt.
Ja, eins habe ich immer verfolgt. Ob es Steve Jobs war, das ist ein Streitpunkt. Audio. Cool. Ich liebe auch Musik. Habe ja viele Produkte in Audio gemacht. Doch relativ gute Qualität. Aber die Technik hat sich so verändert über digital. Seit Rekruter haben wir digitale Recordings. Mhm. Und jetzt kommen wir übers Internet mit 192 Kilohertz, 24 Bit. Das Original-Recording wird mir geliefert. Und dann habe ich so eine Shitbox, die dann quäkt. Und da habe ich jetzt mit Partner in China, wir haben eigene Firma gemacht und haben jetzt ein eigenes Produkt entwickelt, also unter Namen Esslinger, mein erstes Produkt als Unternehmer.
Mhm.
Und kommt jetzt raus und das ist ja so ein revolutionäres High-End-Audio-System.
Okay.
Rein digital basierend ist ein Supercomputer.
Okay, und ist das dann so wie so ein Burmester High-End-Audio-System, also sind das Boxen richtig, die man sich dann hinstellt oder wie kann man sich das vorstellen?
Nee, das ist nicht so einfach, weil es muss schon wieder analoger Klang rauskommen, also für unsere Ohren.
Ja.
Die Schwierigkeit ist nicht, das Processing im Computer, das ist ein Teil, aber entscheidend ist, wie bereite ich das Signal, das reinkommt, auf die Kompromisse des physischen Designs und der Lautsprechersysteme. Also wir haben vier Verstärker und die Tweeter und die Mitwoofer werden einzeln befeuert.
Mhm.
Und das Endergebnis muss wieder das im Klang sein, was das im Studio war. Und das ist die Kunst.
Okay.
Und dann mit digitalen Signal Processors kann man viel machen, aber man muss dann auch die Drivers Designs, Gehäuse Design, ist ja wie ein Negativinstrument.
Ja.
Es darf keinen Klang haben. Es ist neutraler. Trotzdem klingt es, also egal, ein Steinway Piano muss durchkommen. Gibson-Gitarre muss durchkommen, der Stradivari muss durchkommen, ja. Sänger muss durchkommen, alles muss da durchkommen, wie es aufgenommen wurde.
Ja.
Und wir haben es geschafft.
Okay, ja. Ich bin gespannt. Ich hatte gerade neulich das große Luxuserlebnis, so eine sehr High-End-Burmeister-Anlage zu hören und wirklich verschiedene Sachen, also Klassik, wir haben sogar Kalkbrenner zusammen gehört, also so durch alles hindurch. Und das war wirklich so ein Gefühl von, das ist ja Wahnsinn, man hat was gehört, was man schon kannte, aber man hat es nochmal ganz neu gehört, weil man Sachen gehört hat, die man gar nicht gehört hat vorher. Also ist das ein Produkt, was ich mir jetzt dann für $5,000 im Internet bestellen kann bei Ihnen dann? Oder wo fängt das
Preis an? Ist so folgendes, die analogen Verstärkungsmethoden, also Class A und Class B, haben ja analoge Komponenten und die haben alle ein Fuzzy-Faktor, das heißt die Verwischen. Und dann wird mit viel Aufwand wird's wieder gut gemacht. Das heißt, normalerweise kommt aus allen HiFi-Anlagen nicht viel Gutes raus.
Mhm.
Gemessen an dem, was der Künstler produziert hat. Und selbst Sachen wie Burmester und Griffin und so weiter. Ich habe ja für Audionetter $120,000 Anlagen gemacht. Es klingt wirklich gut,
ja.
Aber es ist nicht das, was reinkam.
Ja.
Das ist mein Ehrgeiz.
Okay.
Und das ist der Unterschied.
Okay. Und wann kann ich das probieren?
Wir fangen in China bereits an mit Friends, es zu platzieren. Das ist eine Guerilla-Kampagne. Ich schicke Ihnen das mal zu.
Ich bin gespannt.
Können Sie auch vielleicht mal ein Bild hier in dem Podcast reinklicken?
Ja, absolut. Ich frage die Leute immer, was sie ausmacht, was nicht auf ihrem LinkedIn oder ihrem Wikipedia, über sie gibt es ja auch natürlich einen langen Wikipedia-Artikel. Was gibt es noch so für einen Punkt, der sie ausmacht, der nicht irgendwo steht?
Also Wikipedia ist ein Problem. Irgendjemand hat es mal usurpiert. Ich habe versucht zu korrigieren. Wurde mir gesagt, ich bin keine glaubwürdige Quelle.
Ja.
Meine Frau wird nicht erwähnt, obwohl sie Ford mitgebaut hat. Es sind falsche Produkte, die ich nie gemacht habe, abgebildet. Also,
ja.
Also Wikipedia normalerweise kommt mir rein und glaubt es, aber es ist nicht alles falsch, sagen wir mal so, aber das meiste. Und irgendjemand, der mich nicht mag, hat es halt, er hat das 2012 aufgehört übrigens.
Okay, okay. Das ist interessant, also negativ, andersrum sozusagen. Ich frage auch eigentlich immer jeden Gast bei mir, ob er sich oder ob sie sich vorstellen kann, irgendwann wieder zurück nach Deutschland zu ziehen. Der Lebensmittelpunkt ist ja schon hier in der Bay Area für Sie, oder?
Ja, es gab einen Grund. Sagen wir so, mit Frog, das hat sich sehr früh, okay, das ging sehr schnell. Mit Vega war es ja so, dass es eine kleine Firma war. Wir haben den 4 Jahren von 4,5 Millionen auf 40 Millionen Umsatz. Hochbar gab auch Probleme, Qualität und so. Dann kamen aber Angebote, die Marke zu übernehmen, weil Vega hat einen neuen Stil etabliert und auch ein neues Marktsegment. Und dann gab es Verhandlungen mit Philips. Parallel wurde ich von Sony, wurde mir ein Vertrag angeboten. Und dann ergab es halt, dass Sony dann auch Vega gekauft hat. Mhm. Und und dann war ich in Japan und dann Beethoven auch. War mal kurze Zeit Austauschschüler in Frankreich. Mhm. Beethoven Französisch. Also wir kamen dann schon um die Welt rum. Design ist global. Und wenn unsere Kinder sind verstreut, also Kinder sind mehr in Deutschland als ich. Aber ich will es nicht ausschließen, aber wahrscheinlich nicht.
Das ist schon ganz schön, dass wir hier Ende Oktober im T-Shirt raussitzen können. Ne? Das ist schon.
Das ist aber so, man weiß ja eh nicht. Also, ich liebe das schon hier. Also, man muss dann unter der Bedrohung, die wir gerade sind, muss man auch hinstehen. Hm. Man kann sich nicht alles gefallen lassen.
Ja, ja, absolut. Ganz zum Schluss noch eine Frage. Ich meine, wenn man sie googelt, dann sieht man ja auch immer direkt, dass sie schon über 80 sind. Und wenn ich jetzt höre, es wird neue Projekte angeschoben, es werden Boxen gebaut, es wird in China Sachen gemacht. Wie kann man sich so einen Tag im Leben von Ihnen vorstellen? Also das klingt jetzt nicht nach Retirement, sag ich mal.
Okay, das mit 80 ist ja neu. Ich bin nicht so eitel, das zu verneinen. Mhm. Im Gegenteil, man wird halt älter. Und man kann nicht mehr 12 Stunden am Tag, manchmal schon, aber 10 bis 8 Stunden reichen auch. Also mein Tagesablauf ist halt morgens, kriege ich von China die Feedbacks, ist im Unterschied von der Company. Abends um 6 reden wir mit China wieder. Meine Frau arbeitet durch, hat dann auch eine Firma entwickelt, vor 8 Jahren gemacht, inzwischen auch ein Multimillion-Dollar Research Company, also mit Remote Recordings, also Mobile Video Research, Design Research. Und im Schwarzwald gibt es ja keine Pensionierung. Das heißt, wenn du gesund und fähig bist, Golf, einer meiner Söhne spielt fantastisch Golf, gehe warm raus und dann genieße ich es auch. Bin Fußballfan, ich mache viel Musik, halte meine Finger, den Kopf fit, mhm. Liebe Musik, ich fotografiere viel. Ich habe 1000 Hobbys.
Ja.
Das Rennfahren habe ich etwas limitiert jetzt. Das merke ich schon im Alter. Also Spa-Forger-Show nehme ich nicht mehr, wie das vor 10 Jahren noch.
Ja, Autorennfahren.
Ja. Aber was soll man machen, wenn man pensioniert ist?
Ja, das ist der Traum. Ne? Genauso möchte ich es auch haben dann. Also ja. Super. Ja, vielen, vielen Dank. Das waren tolle Insights für mich. Ich habe viel gelernt. Und bis hoffentlich bald.
Sei sehr vorsichtig, weil ich weiß, wie das ist. Aber durch das andere, wir glauben immer, dass wir unverletzbar sind. Also so quasi, ja, schön Siegfried, gell? Aber wir Kreative haben schon die Stelle im Rücken, die wir beschützen müssen.
Ja.
Das ist vielleicht auch das Geheimnis zwischen meiner Frau und mir. Es war auf Anhieb das Gefühl, dass sie jemand ist, ja, das wäre so gegenseitig. Also jemand, der uns nicht mochte, meinte, das ist ein Mensch in 2 Körpern. Ganz gemein. Also wir Aber ich habe nicht so einfach miteinander. Also, aber wir wissen lange dauert und das ist gut.
Ja.
Und diese ganzen cheesy Relationships ist eh nichts. Und by the way, das ist vielleicht auch ein Punkt zu Steve Jobs, was er als Quatsch über ihn erzählt wird, ist einfach peinlich. Das war, ich nenne es mal wie eine Art psychologische Leichenflatterei. Also, auf einmal hat jeder was mit Steve gehabt, jeder weiß es, stimmt nicht.
Mhm.
Einfach ein normaler Mensch.
Ja.
Ehrgeizig, cool. Auch Comeback, hat auch gelitten und sehr gelitten.
Ja.
Ja. Und das, Menschen sind auch ein bisschen, gedankenlos.
Okay. Ja, ich nehme hier unfassbar viel mit. Wie wichtig dann vielleicht auch einfach in einem Leben der richtige Partner dann auch ist, ne? Also ja. Ich glaube, das merkt man ja vielleicht bei Ihnen besonders, mit der Firma sogar, wo die Überschneidung noch kam. Ich hab da auch sehr viel Glück. Ich bin seit über 20 Jahren mit meiner Frau zusammen.
Ja.
Das macht einfach viel, viel aus. Ne?
Ja, richtig.
Cool. Krass.
Warum tragen Sie schwarz?
Ich weiß auch nicht, das ist so ein bisschen meine Uniform. Ich liebe Carhartt-Klamotten, schon seitdem ich...
Trauerfarbe.
Das fragt meine Frau mich manchmal auch. Sie sagt mal, zieh doch einfach mal helle Töne an, das sieht viel besser aus.
Ja, das stimmt auch. Also, ja. Okay, Steve Jobs hat es dann auch gemacht. Aber wenn man die Farbe aufgibt... Sag mal, das war schwarz mal was symptomatisch. Wir hatten ja noch ein bisschen Trachten. Und,
ja.
Und dann bekommen sie diese Weste.
Ja.
Das Kind ist die rot für Jungs und Mädchen.
Ja.
Und wenn die Menschen sich verloben, wird sie grau.
Mhm.
Wenn sie heiraten, wird sie schwarz.
Interessant.
Leben zu Ende.
Okay. Ja, für mich ist irgendwie so dieser Habit, dass ich morgens einfach an meinen Schrank gehe und da sind halt 10 Carhartt-T-Shirts drin. Und die haben auch unterschiedliche Farben, weiß oder schwarz oder blau.
Ja, meine sind... Regenbogen.
Ja, genau. Ja, vielleicht muss ich das auch noch mal ein bisschen anfangen. Und ein bisschen,
ist aber so,
farbenfreudiger.
Der Eltern hat ja ein kleines Modegeschäft.
Mhm.
Und, Menschen sind ja Typen, also die Menschen in Asien sind alles halt Wintertyp, also eine bleiche Haut. Und da passt dann schwarz schon.
Ja.
Und Leute im westlichen Bereich, also ich bin eher so ein Frühlingstyp.
Mhm.
Und dann ist eigentlich schwarz eine weiße Katastrophe. Das sieht aus wie eine Leiche. Also mit so weißem roten Kopf und mit schwarz auch nichts gut.
Ja.
Und dann geht es halt so durch. Das heißt, man muss schon mal gucken, in welcher Farbe man sich am wohlsten fühlt.
Ja.
Aber so dunkelblau würde eben besser stehen.
Okay, okay, gut. Werde ich auf jeden Fall mal mitnehmen. Das T-Shirt ist auch schon ein bisschen älter. Das könnte man mal austauschen. Ja,
ich weiß so, probieren Sie es mal aus.
Ja, absolut. Das werde ich tun. Das ist,
Also der Punkt geht sogar so weit. Gemeinerweise hat der Trump immer dunkelblau. Weil in Schwarz wird er wirklich aussehen wie der Tod.
Ja.
Der, whatever.
Ja. Ein weiterer Grund, warum ich im Podcast allerdings immer schwarz anziehe, meistens jedenfalls, ist auch, dass ich mich ja so ein bisschen zurücknehmen will. Ne? Es geht ja um den Gast und nicht um mich. Und
dabei, das war von Coco Chanel. Und sie war halt ein Wintertyp.
Ja. Okay, okay. Ja. Also ich fühle mich in meinem Kopf auf jeden Fall nicht, nicht schwarz.
Auch. Und gehört man auch.
Ja.
Das Witzige war, bei Steves Geburtstag war Bill Gates da. Und dann sage ich zu ihm, will also sein Tuxedo, das sieht er wirklich nicht. Der passt doch nicht. Er sagte, das ist ein Launer. Da sage ich, warum? Was geht das eigentlich? I don't buy a tux for Steve's birthday. Das heißt, Bill Gates hat immer ein Pullover. Das ist ein Pullover gerade, das sieht doch gut aus.
Ja. Das ist interessant, ja. Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen so eine Unart von vielen von den amerikanischen Executives, dass sie sich überhaupt nicht anziehen können. Ne?
Nee, ist was dran. Ist was dran.
Okay, ich werde gleich direkt nach farbenfrohen T-Shirts im Internet Ausschau halten und die bestellen und dann ein Foto schicken.
Ist aber so, Farbe wird völlig unterschätzt und hat eine Riesenwirkung.
Mhm.
Also das Auto ist keine Farbe mehr, aber jetzt von Gelb wird immer zu Rot. Hat auch damit zu tun, die Autos halten länger. Und dann eigentlich modische Farben sehen billig aus. Und dass ich meine gelben Porsche, sagt ich so, wenn du einen gelben Porsche hast, kannst du nicht verkaufen. sage, ich fahre meine Porsche 20 Jahre, was ich auch geschafft habe. Mhm. 17, 12, 20 waren so die Jahre. Okay, ich möchte es jetzt haben. Aber die Wirkung, dass auf Menschen hat, ist wieder positiv. Und natürlich Marketing. Wenn ich ein weißes und Silberauto habe, bin ich eigentlich abgedeckt. Ein schwarzes, schwarz Metallic, habe ich 90% des Marktes. Ja.
Ja. Ist schade. Zum Beispiel Rivian hat am Anfang einen gelben Pickup. Also ich fahre einen grünen. Ich fahre einen grünen Rivian Pickup, weil ich das die nächste schöne Farbe da finde. Aber es gibt das Gelb leider nicht mehr. Ich hätte sofort den in Gelb bestellt. Ich habe früher auch mal ein gelbes Fahrrad gefahren. Ist Ihr jetziger Porsche auch gelb?
Ich hatte das Racing Yellow. Das neue Gelb ist mir zu aggressiv, jetzt war ich rot.
Okay.
Und in Kalifornien mit der Sonne ist das Signalrot zu rot. Also dieses Karminrot.
Okay.
In Deutschland ist es zu dunkel. Das muss auch sein. Wir haben ja hier ein anderes Licht.
Absolut.
Ja. Also die Erde, in Deutschland kommt die durch sehr viel Luft. Mhm. Hier kommt sie direkter.
Ja.
Hautkrebs und so weiter.
Ja, das ist aber übrigens einer der Gründe, was ich so schön finde. Also als ich heute hierher gefahren bin, wieder dieses Licht, also ich nenne das auch wirklich so das kalifornische Licht, das hat ja so eine Gelb-Rot-Schimmer irgendwie mit drin, das ist einfach wunderschön.
Ja.
Wenn man jedes Mal, wenn man in San Francisco landet und aus dem grauen Deutschland kommt, dann merkt man das immer besonders gut.
Ja, und Dänemark und Norwegen ist ja noch schlimmer.
Gell? Ja, vielen, vielen Dank.
Okay.
Und bis hoffentlich bald mal. Ciao, ciao. So, das war schon wieder mit der 50. Folge. Danke an alle, die diesen Podcast hören, die ihn bewerten, die ihn subscriben und auch unterstützen. Vor allem auch an meine Podcast-WhatsApp-Gruppe. Da kamen mich echt richtig viele gute Fragen vorab. Unter anderem von Oliver, von Noah, von Konsti, von Axel und von Arndt. Und ich versuche da ja immer schon so ein bisschen von euch für das Interview Hilfe zu bekommen. Also vielen, vielen Dank. Das ist echt super klasse. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann ja, komm doch auch vielleicht in die WhatsApp-Community, das wäre super. Den Link gibt es dazu in den Shownotes. Und zum Schluss, wie immer, ein kleines Dankeschön an Tobi Nothelfer. Mit dem produziere ich nämlich diesen Podcast hier. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Und dann wirklich endlich mit dieser Frau, die Millionen von General Catalyst und Sheryl Sandberg unter anderem geraced hat, noch nie drüber gesprochen hat. Es gibt auf ihrem LinkedIn-Profil, wo vielleicht, wenn der Podcast rauskommt, dann ja. Aber es gab bisher nichts, es gab keine Website. Super erfolgreich, super inspirierende Geschichte. Ich freue mich total drauf. Also in 2 Wochen genau das hier im Podcast. Bis dann, ich freue mich.